Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Ab heute hören Sie an dieser Stelle wieder die Sendung Im Gespräch. Der Wiedereinstieg geschieht langsam. Zunächst gibt es Wiederholungen einiger unserer schönsten Sendungen zu hören. Und nach und nach werden wir natürlich auch neue aufnehmen. Aber Sie wissen ja, die Situation mit den Studios ist noch schwierig. Heute hören Sie Ika Hügel-Marschall. Sie ist Sozialpädagogin, psychologische Beraterin, Dozentin, Künstlerin, Autorin und Aktivistin der afrodeutschen Bewegung. All diese Berufe und Tätigkeiten hat sie sich hart erkämpft, wie wir in der kommenden Stunde noch erfahren werden. Zunächst die Frage an Sie: Was hat es mit dem Vornamen Ika auf sich?
Na, Ika ist ja letztendlich eine Abkürzung von Erika. Und als ich mich in meinem Leben irgendwann entschieden habe, politisch aktiv zu werden, vor allen Dingen in der afrodeutschen Bewegung, eben als schwarze Frau, habe ich gedacht, nee, Erika ist so ein deutscher Name, eigentlich passt der gar nicht zu mir. Und habe mich dann einfach entschieden, habe gedacht, gut, okay, ich nenne mich jetzt Ika und fühlte mich dann mit diesem Namen eigentlich ganz gut. Meine Familie allerdings beharrt darauf, mich weiter Erika zu nennen. Und meine Mutter ist ganz entsetzt, weil sie sagt, wie kann man so einen schönen deutschen Namen so verschandeln? Und von daher heiße ich für meine Familie Erika und für alle anderen bin ich immer noch Ika. Und das ist für mich auch okay so.
Ika Hügel-Marschall. Vor einigen Jahren hat sie ihre Autobiografie veröffentlicht und die endet mit dem Satz: Ich möchte um nichts in der Welt anders sein, als ich bin. Das war nicht immer so. Ika Hügel-Marschall wurde im Jahr 1947 in einer kleinen fränkischen Stadt geboren, als Tochter einer weißen Deutschen und eines schwarzen US-amerikanischen Soldaten. Ich wollte von ihr wissen, wie sie die ersten Jahre ihrer Kindheit in Erinnerung hat.
Also die ersten Jahre war ich ja nach wie vor in meiner Familie mit meiner Mutter und mit meinem Stiefvater. Und 2 Jahre später wurde ja auch meine Schwester geboren. Für mich war es eigentlich eine sehr harmonische Kindheit. Also ich fühlte mich in unserer Kleinstadt sehr aufgehoben. Man kannte die Leute, die kannten alle mich. Wir hatten ja eine relativ kleine Wohnung, haben dann auch alle zusammen in einem Zimmer geschlafen. Also es war für mich eine sehr angenehme Zeit als Kind. Und ich bin froh, dass ich diese Zeit eben auch hatte in der Familie. Hm. Anders wurde es dann natürlich, als ich eingeschult wurde. Ich bin ja noch in der Kleinstadt ein halbes Jahr zur Schule gegangen. Da kamen dann die ersten Bemerkungen über mein Aussehen, womit ich aber erstmal gar nichts anfangen konnte.
Also auf diesem Buch Daheim unterwegs, auf dem Titel, vorne ist so ein Familienfoto abgedruckt, sehr schön. Da sieht man vor so einem Holzschober Ihre Mutter, Ihre Großmutter, Ihre kleine Schwester und Sie. Und Sie sind so im Vordergrund mit dem Fahrrad, das große Mädchen, und strahlen. Und überhaupt so dieses ganze Foto strahlt so eine Harmonie aus, finde ich.
Ja, ich glaube, das strahlt es deshalb aus, weil ich glaube, ich war zu der Zeit vom Heim aus in den Ferien wieder zu Hause und war so glücklich, bei meiner Mutter und bei meiner Schwester zu sein. Ich denke, das zeigt es auch. Und vielleicht war ich auch stolz auf das Fahrrad, was ich da in der Hand hatte.
Ja, vom Heim aus wieder zu Hause. Sie sind mit 7 Jahren ins Heim gekommen. Warum denn?
Ja, das hat, glaube ich, damit zu tun, dass damals das Jugendamt beschlossen hat, dass ich besser im Heim aufwachse als in dieser Kleinstadt. Zumal das damals auch so eine Art Politik war. Man hat versucht, afrodeutsche Kinder, das heißt Kinder, die eben nicht weiß waren und von schwarzen Soldaten waren, die praktisch außer Landes zu bringen. Und viele in meinem Alter damals sind auch adoptiert worden, vorwiegend in die USA. Und dann hat man irgendwann auch, ich glaube, es gab so 1-2 Heime, in denen man nur afrodeutsche Kinder untergebracht hat. Also für mich war das so im Nachhinein, als ich darüber nachgedacht habe, man wollte uns einfach auch nicht haben, man wollte uns nicht sehen. Wir hießen nicht umsonst so Besatzungskinder, das finde ich ganz interessant. Also wir wurden so genannt, weil wir eine andere Hautfarbe hatten. Es gab ja auch viele Kinder, die von weißen Soldaten waren. Und man hat versucht, also an uns hat man halt gesehen, A, dass Deutschland den Krieg verloren hat, B, ja, dass die Schwarzen, die dann da waren, eben auch die Befreier waren. Also man wollte uns eigentlich nicht haben in Deutschland.
Aber Wieso kann denn, also ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich habe ja diese Autobiografie gelesen, das Jugendamt konnte das beschließen, weil sie ein nicht-eheliches Kind waren und damals, es ist wirklich unglaublich, es galt in der Bundesrepublik Deutschland bis 1970, ich weiß nicht, wie es in der DDR war, automatisch alle nicht-ehelichen Kinder bekamen einen Amtsvormund und der hatte die elterliche Gewalt, nicht die Mutter oder auch der Vater, was es ja, glaube ich, wahrscheinlich so gut wie gar nicht gab. Das heißt, der hat entschieden, welche Schule, welche Ausbildung.
Richtig.
Und da hatte man entschieden, es sei besser für sie oder besser für es die sei, anderen, wenn sie jetzt ins Heim kommen?
Eigentlich, man hat das so uns vermittelt, dass es für mich besser sei, nicht in so einer Kleinstadt aufzuwachsen und es sei besser, in einer anderen Stadt zu sein. Und ja, und so ist es dann ja auch gekommen.
Und so hat man das Ihnen, der Siebenjährigen, damals erklärt?
Nein, ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ich hatte, interessant war für mich, dass, wenn der vom Jugendamt kam, ich immer wusste, irgendwas ist ungut. Man war ja auch Kind und ich wusste immer nicht genau, was es war. Ich habe mich auch teilweise versteckt. Das sind die ganz schwachen Erinnerungen. Bin ja jetzt auch schon 70, das geht ja sehr weit zurück.
Noch nicht ganz.
Und noch nicht ganz, ja. Und ja, und das Jugendamt kam dann und ich wusste nicht, was los war. Und eines Tages hat meine Mutter mir einfach nur gesagt, ja, ich würde jetzt mal so Art wie Ferien, da sind ganz viele Kinder und da könnte ich hin und dann könnte ich spielen. Das war das, was ich wusste. Trotzdem war immer ganz unterschwellig, ohne dass ich als Kind dafür Worte gehabt hätte, für diese Gefühle, wusste ich, irgendwas ist komisch an der ganzen Sache. Naja, und dann hat meine Mutter mich ja auch ins Heim dann begleitet. Und ich weiß nur von meiner Mutter, hätte sie mich nicht freiwillig ins Heim gegeben, dann hätte das Jugendamt andere Maßnahmen ergriffen. Ja. Hm. Und so war das ganz gut. Also ich bin jetzt nicht freigegeben worden zur Adoption oder so. Sondern
also sie hat sie ins Heim begleitet und hat dann gesagt, so meine Süße, jetzt musst du leider hier bleiben, oder?
Ja, das war eigentlich eine meiner traumatischsten Erfahrungen, die ich eigentlich in meinem Leben gemacht habe, dass man ihr geraten hat, sich nicht von mir zu verabschieden. Sie ist ja eine Nacht auch da geblieben, ist dann am nächsten Tag gefahren. Ich habe natürlich, wie Kinder das machen, mit den anderen Kindern gespielt und dann war sie einfach nicht mehr da. Ja, und das war's dann. Und damit muss man dann sein ganzes Leben irgendwie mit klarkommen. Ja, so.
Ich habe
natürlich nach ihr gerufen und sie war nicht da. Und also es fing dann schon sehr dramatisch an für mich, gleich mit Schlägen, weil ich eben nicht aufhörte und weg wollte und zu meiner Mutter laufen wollte. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Und das war für mich ganz schlimm, dieses sich nicht verabschieden können und plötzlich einfach weg zu sein.
Das war ja in den 50er Jahren und Sie waren eben, wie man damals sagte und komischerweise heute auch noch sagt, ein Besatzungskind. Also wird man sie wahrscheinlich nicht besonders liebevoll behandelt haben in dem Heim.
Nee, hat man ja auch nicht. Ich war auch die Einzige. Man hat
die einzige schwarze?
Einzige afrodeutsche Kind, was überhaupt in dem Heim war. Und man hat natürlich dann mir die Teufel ausgetrieben. Also solche Sachen, weil die mit diesem Schwarzsein überhaupt gar nicht umgehen konnten.
Also und es gab tatsächlich eine Teufelsaustreibung. Es gab
eine richtige Teufelsaustreibung.
So eine exorzistische.
Ja. Also da lernt man natürlich als Kind schon irgendwie, dass man irgendwie falsch ist, dass man nicht richtig ist, dass an mir alles irgendwie nicht stimmt. Und man hat versucht, mit der Wurzelbürste Gesicht rumzukratzen, um den anderen Kindern klarzumachen, ich bin nicht aus Schokolade und all diese Dinge. Also da hat es eigentlich erst angefangen, dass sich mein Leben eben sehr verändert hat. Das habe ich in der Familie eben nicht erlebt. Dann war es auch noch dazu ein sehr christliches Heim. Also man nannte das damals so diese Pfingstgemeinde, die ja auch in anderen Zungen sprechen. Also so eine Art christlichen Anspruch. Nee, also ich kann nicht sagen, dass das die beste Zeit meines Lebens war.
Manche der Schilderungen der Schwester Hildegard, so nennen Sie sie in dem Buch, denkt man, die Frau muss wirklich eine Sadistin gewesen sein. Sie mussten ihr Erbrochenes wieder aufessen zum Beispiel. Ja. Und dann diese Szene, wo einmal die Jugendliche Erika zu einer Geburtstagsfeier eingeladen wird und sich so freut, dass sie vor Freude in die Hände klatscht. Und dann?
Darf ich auch nicht hin.
Und Sie schreiben in dem Buch, dass Ihnen 6 Monate lang vor dem Schlafengehen immer die Hände zusammengebunden worden sind.
Ja. Es gibt natürlich Sachen, in die ich gar nicht heute mehr gerne so tief reingehe, ne? Also, weil es mich ja auch emotional sehr immer wieder auch berührt. Ich weiß nur eben als Kind, dass nachts, dass sie einfach mir die Decke weggezogen haben, mich angeguckt haben, mir die Hände verbunden haben. Ich wusste überhaupt gar nicht, warum. All diese Geschichten sind halt im Heim passiert.
Ika Hügel-Marschall. Das war in den 50er und Anfang der 60er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, als Kinder ja vielerorts geschlagen und gedemütigt wurden. Ika Hügel-Marschall wurde zudem ja noch bestraft für ihre Hautfarbe, also dafür, dass sie eine Afrodeutsche ist. Und das finde ich besonders perfide, dass man ihr im Heim beigebracht hat, sich selbst zu hassen.
Es war auch ganz schlimm. Also es ist ja so, man muss immer so sehen, als Kind hat man ja nicht das Gefühl. Ja, also ich habe gedacht, ich bin eigentlich wie alle anderen Kinder. Und das war für mich das Verheerendste, dass die im Heim mir eigentlich beigebracht haben, dass das nicht so ist, dass ich eben anders bin. Und ich habe ja auch Schläge gekriegt, wo ich gar nicht wusste, warum. Und dann so eine Antwort wie, wir treiben den Teufel aus dir raus. Also damit kann ein Kind eigentlich nichts anfangen. Und dann beginnt man als Kind, sich selbst zu hassen, weil man denkt, also sagen wir mal so, man glaubt ja Erwachsenen, nicht? Und wenn man geschlagen wird, ja, andauernd, und man weiß gar nicht warum und wird permanent bestraft, dann hat man als Kind schon das Gefühl, ja, okay, mit dir stimmt es tatsächlich nicht. Man richtet sich als Kind in eine Welt ein, die eigentlich so gar nicht existiert. Und ich habe gedacht, gut, das habe ich halt so verdient, ja, wenn ich so behandelt werde und andere Kinder eben nicht so behandelt werden. Das war das Verhängnisvolle. Und dann merkt man natürlich, das will man nicht. Welches Kind will schon andauernd geschlagen werden oder so? Und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, dann, ich habe das anscheinend verdient und ich muss mich da jetzt einrichten. Fängt man an, sich selbst zu hassen. Ja.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben gedacht, Sie sind wie andere Kinder. Das finde ich eine interessante Beobachtung. Es gibt ja diesen Satz, man sieht nur, was man weiß. Also beziehungsweise, es kommt immer auf die Bedeutung an, die man dem zuschreibt. Also nehmen wir mal uns beide jetzt hier, wenn man sagt, was haben wir gemeinsam? Da sitzen zwei Frauen, die reden in so einer komischen Sprache mit so allen möglichen gutturalen Lauten, also Deutsch, haben beide eine Brille auf der Nase und so weiter. Oder man kann auch sagen, was sind die Unterschiede? Ja, die eine stellt die Fragen, also redet jetzt gerade ziemlich viel dafür, dass sie die Fragen stellt, die andere antwortet und so weiter. Und diesen Unterschied also zu benennen, da ist die Hautfarbe ein bisschen dunkler als die andere, also das muss man ja überhaupt erstmal als etwas sehen, was eine Bedeutung und dem dann eine Bedeutung zuschreiben. Das hat ja nicht automatisch eine Bedeutung.
Ja, für mich heute natürlich schon. Das hatte es damals nicht. Ja, also ich habe mich in der deutschen Gesellschaft natürlich irgendwie zwar wie alle anderen bewegt, aber trotzdem anders. Ich wurde immer anders behandelt. Und man hat eben sowohl den Weißen gegenüber die gleichen Maßstäbe angelegt wie auch mir selber. Aber das hat eigentlich nicht funktioniert, weil ich war eigentlich schon, man kann schon sagen, von Kindheit an immer irgendwie mit Rassismus konfrontiert. Und ich weiß, dass mein Wunsch eigentlich immer war, ja, anders zu sein als Deutsch. Das heißt eigentlich USA. Ich wusste natürlich, dass mein Vater dann irgendwann schwarz war. Und ich dachte, na, ich bin lieber Amerikanerin, weil die wollen mich ja hier eh nicht haben. Ich sehe ja nicht so deutsch aus. Und das kriegt man natürlich sehr, sehr früh vermittelt.
Aber ich meinte so diesen Schritt, den Sie offenbar gemacht haben. Erst haben Sie gedacht, ich bin ja wie andere Kinder. Und dann haben Sie irgendwann festgestellt, dass die anderen sagen, nee, du bist nicht wie andere
Kinder. Genau, du gehörst eigentlich nicht zu uns, du bist anders. Und dann fangen ja auch die Hänseleien an oder die Diskriminierung, dass man dann halt mit Neger ist, so ein ganz typisches Wort. Ich benutze es jetzt mal ganz bewusst. Und obwohl man dann trotzdem sehr lange auch als Kind überhaupt gar nicht weiß, was das letztendlich ist. Ja, also warum? Also ich habe das nie begriffen, wusste nur, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung, es hat mit meiner Hautfarbe zu tun, aber was das letztendlich heißt im Detail, das kann man als Kind gar nicht wissen.
Wir gehen mal ein bisschen weiter in Ihrer Biografie. Sie durften nicht aufs Gymnasium, weil das, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen auch nicht gut gewesen wäre für Sie angeblich. Sie haben dann stattdessen eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und dann begonnen, in einem Kinderheim zu arbeiten, ausgerechnet. Wollten Sie es besser machen? Oder was war
nicht wirklich besser. Also ich meine, dass ich nicht auf ein Gymnasium gehen konnte, das lag natürlich daran, das wäre ein Affront gewesen. Ich war das einzige afrodeutsche Kind da im Heim, war auch übrigens die einzige, die eine sogenannte normale Schule besucht hat. Alle anderen Kinder gingen in eine Sonderschule, hieß damals Hilfsschule. Und ich ausgerechnet aufs Gymnasium, das hätte ihr völliges Weltbild, hätte ich bald gesagt, zerstört. Dass ich mich entschieden habe, nachher in einem Heim zu arbeiten, war natürlich auch ein ganz schöner Prozess für mich selber. Weil meine Geschichte, mein Erleben hat nichts mit den Kindern zu tun, die ich dann später dort betreut habe. Also dort auch etwas zu verarbeiten, um eine bestimmte Distanz zu bekommen. Was mir aber wichtig war, und da ging es mir schon um Schulbildung, dass ich gesagt habe, okay, ich entscheide mich, in einem Heim zu arbeiten. Und mein Schwerpunkt war damals schulische Förderung. Und das ist mir auch gelungen.
Und Sie haben sich aber doch, nehme ich jetzt mal an, nicht verhalten wie Schwester Hildegard den Heimkindern gegenüber.
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Nein, für mich war das also ganz wichtig, für Sie wirklich eine Ansprechpartnerin zu sein, jemand, der die Kinder auch mag, der sie auch individuell fördert. Das war so für mich wirklich mein Hauptziel. Und da kann ich schon sagen, da bin ich auch heute noch stolz drauf, dass mir das auch gelungen ist.
Sie haben dann später doch noch Sozialpädagogik dann studiert und sich auch in der Frauenbewegung engagiert. Das war ja so 70er Jahre, ging das ja mächtig los in der Bundesrepublik Deutschland. War das denn dann endlich eine rassismusfreie Welt? In der Frauenbewegung ging es ja um Emanzipation, um Gleichberechtigung.
Auf gar keinen Fall. Also ich war sehr aktiv in der Frauenbewegung. Habe mich auch sehr lange wohlgefühlt in der Frauenbewegung, bin nun mal auch Frau. Also ich fand das schon ganz wichtig zu gucken, aha, was sind eigentlich die Interessen der Frauen, wofür kämpfen wir eigentlich? Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich dann gemerkt habe, Moment mal, das ist zwar alles ganz toll, für was wir eintreten, aber wo bleib ich eigentlich mit meiner Hautfarbe und was ist eigentlich mit Rassismus? Und das war kein Thema. Und dann habe ich gedacht, gut, es war zwar für mich gut, in dieser Bewegung zu sein, aber ich muss noch mal andere Schritte gehen, weil meine Interessen als schwarze Frau, wie ich mich oder auch andere schwarze Frauen, wie wir uns in der Gesellschaft bewegen, war für sie halt kein Thema.
Und das hat für Sie welche Konsequenzen dann gehabt?
Ja, dass ich mich erstmal eine Zeit lang auch aus der Frauenbewegung zurückgezogen habe. Und dann damals, und da war ich ja schon 39 Jahre alt, dann mit der afrodeutschen Community konfrontiert worden ist. Und das war dann für mich nochmal ein ganz anderen Weg, den ich dann eingeschlagen bin.
Sie hören ein Gespräch mit Ika Hügel-Marschall, Sozialpädagogin, Autorin, Aktivistin in der Frauen- und in der Antirassismusbewegung. Sie hat ja gerade erzählt, dass sie erst mit 39 Jahren Kontakt zur afrodeutschen Bewegung aufgenommen hat. Wie ist das möglich?
Na, das war eigentlich so, dass ich habe ja Taekwondo trainiert und meine Trainerin kommt aus den USA und die kam eines Tages und sagt, du, ich habe hier so einen Artikel in der Zeitung gelesen, da treffen sich lauter Afrodeutsche. Ja, ich habe den Artikel auch genommen, habe gedacht, da gehe ich auf gar keinen Fall hin. Ne? So, da habe ich gedacht, nee, nur mit Afrodeutschen? Nein, war natürlich auch angstbesetzt. Ich dachte, nee, mein eigenes Gesicht will ich hier nicht reingucken. Ich bin auch nicht hingegangen, weil es für mich, hatte ich Angst. Naja, auf jeden Fall.
Und entschuldigen Sie, aber und vorher kannten Sie keine anderen schwarzen
Nein,
Deutschen?
Nein, ich hatte keinen Kontakt zu anderen Afrodeutschen.
Obwohl Sie ja damals dann schon in Frankfurt lebten, einer
Großstadt. Ja, trotzdem, aber ich meine, Afrodeutsche sind ja nach wie vor eine der kleinsten Minderheiten überhaupt in Deutschland, nicht? Und ich kann mich nicht erinnern. Also vielleicht habe ich mal welche gesehen, aber es gab keinerlei Kontakt zu anderen Afrodeutschen.
Und Sie wollten da nicht hingehen?
Nee. Weil? Es war angstbesetzt. Ich wusste nicht, wie kann ich mich bewegen. Also für mich war so diese weiße Gesellschaft, da wusste ich ganz genau, wie ich mich da zu bewegen hatte. Ich wusste, wer Freund und Feind ist. Für mich war das nochmal eine ganz andere Welt, auch eine Art von Unsicherheit. Ja, und deshalb bin ich nicht hin, weil ich mich sehr unsicher gefühlt habe. Letztendlich hat es ja dann doch geklappt. Irgendwann bin ich halt auch hingegangen und das war für mich dann auch ein sehr großes Erlebnis und hat vieles, was ich dachte, was für mich vielleicht wichtig oder unwichtig war in meinem Leben, hat sich dann irgendwie geklärt. Also so dieses immer gesagt zu bekommen, ja, du bist so überempfindlich, wo ich dann merkte, ach, ist ja interessant, die anderen haben eigentlich ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Also es war schon eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, einfach.
Du bist so überempfindlich, also so Weiße, die Ihnen das vorgehalten haben?
Ja, immer wenn ich so das Gefühl hatte, Rassismus anzusprechen, dann kriegte ich immer gesagt, na, sei doch nicht immer so empfindlich und ich hab's doch nicht so gemeint und du kennst mich doch schon ewig und also wenn ich jetzt mal Neger sag, musst du doch nicht gleich so reagieren, ich bin doch deine Freundin, all dieses, ne, damit wächst man einfach auf und da habe ich gemerkt, nee, die anderen hat das auch getroffen, ne? Und das hat gar nichts mit Überempfindlichkeit zu tun, nur war ich damals noch nicht so in der Lage, so zu reagieren, wie ich heute reagieren könnte. Und von daher war dieses Kennenlernen von anderen Afrodeutschen war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Einschnitt in meinem Leben.
Vielleicht ja auch so eine Art Gegengift gegen das Gift, was man ihnen im Heim eingeträufelt hat.
Ja, man musste ganz viel wieder auch verlernen von dem, was man mir hat versucht zu vermitteln hat. Ja? Dass eben Schwarzsein gleichgesetzt wird, wie man ist nicht so intelligent wie alle anderen und ja, so ganz viele Zuschreibungen und Stereotypen, die wieder abzubauen, das ist natürlich ein Prozess, der auch ein Stück weit Kraft kostet. Aber es ist mir gelungen. So, das ist eigentlich ganz schön. Und das auch mit Hilfe und Unterstützung der Community.
Es hat dann noch ein paar Jahre länger gedauert, bis Sie zum ersten Mal Ihren Vater getroffen haben. Wie war denn das eigentlich vorher? Haben Sie ihn vermisst? Man kennt das ja. Häufig erzählen ja Menschen, also dass die als Kind, wenn die im Allgemeinen vaterlos, manchmal auch mutterlos aufwachsen, dann gibt es immer so diesen Traum, irgendwann kommt Papa oder Mama und dann wird alles gut. Hatten Sie das auch, so eine Sehnsucht nach dem?
Ich würde es erstmal mit Nein sagen, dass ich also jetzt nicht irgendwie mich danach gesehnt habe. Ich denke, meinen Vater kennenzulernen, hat erst so begonnen, als ich so 18, 19 war, wo ich dachte, jetzt würde ich ja doch mal gerne wissen, wer mein Vater ist. Aber auch mit dem Hintergrund, vielleicht kann ich dann dort leben, weil hier will man mich ja nicht wirklich haben. Und alle sprechen mir ja auch das Deutschsein ab. Und dann war das für mich schon wichtig zu sehen, ah, wenn ich meinen Vater mal kennenlernen würde, vielleicht habe ich so dann das Gefühl von einer Vollkommenheit, dann weiß ich, wer meine Mutter ist, ich weiß, wer mein Vater ist. Das war eher so, ja, was mich interessiert hat. Und letztendlich habe ich ihn ja auch dann kennengelernt.
In Chicago, verheiratet, Kinder. Wie war das für Sie, als Sie ihn gesehen haben?
Ja, das war natürlich schon sehr aufregend, aber wir hatten ja vorher schon Briefkontakt und ich hatte durch diese Briefe auf jeden Fall das Gefühl, dass er mich unbedingt kennenlernen möchte. Hat ja auch sofort zu mir gestanden, hat ja nicht gesagt, ach nee, hätte das ja ablehnen können und sagen können, nee, ich war zu der Zeit nicht da oder irgendwas. Nein, ich hatte schon das Gefühl, er will mich sehen. Das war schon mal das Erste, was für mich wichtig war. Und ja, die Fahrt dorthin dann zu ihm, die war natürlich sehr aufregend, weil ich bin damals mit einer Freundin dahin gefahren, die ja nun weiß ist. Und wir hatten also einen Taxifahrer und der wollte, als wir immer in die Gegend kamen, fing er ja immer an, ja, sind Sie wirklich sicher, dass Sie in diese Gegend wollen? Ich sage ja, wir sind ganz sicher. Und das war für ihn natürlich auch komisch, sie weiß, ich nicht ganz schwarz.
In eine schwarze Gegend.
Eine total schwarzen Gegend, ja. Und es war schon ein wahnsinniges Erlebnis, an meinem Vater zu begegnen. Wir haben ja auch nicht sehr viel geredet, aber alle haben uns einfach angeguckt und haben einfach festgestellt, dass ich von allen meinen Geschwistern ihm am ähnlichsten bin. Bis hin zu bestimmten Gesten, die ich mache oder Kopfhaltung, wo alle ganz klar sagen, da brauchen wir gar nicht lange zu rätseln, das sieht man, dass das die Tochter ist.
Also alle heißt jetzt seine Frau und ihre Halbgeschwister.
Genau.
Aha. Ja. Die haben Sie also auch alle freundlich aufgenommen?
Die waren alle da, als ich dann ankam, haben mich alle empfangen. Es war ein sehr, sehr warmer, herzlicher Empfang, auch mit sehr viel Emotionen und ein Teil meiner Geschwister haben auch geweint, einfach der Tatsache, dass ich auch so ein Leben hinter mir hatte und sie sagten, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir dich in unsere Familie aufgenommen und ja, es war schon sehr, für mich eine sehr emotionale Geschichte damals, aber ich bin sehr, sehr froh, es hat mich sehr geheilt im Ganzen, meine Familie kennenzulernen, die ja immer noch existiert. Mein Vater ist mittlerweile tot, auch seine Frau ist gestorben, aber ich habe immer noch meine Geschwister dort.
Jetzt zitiere ich nochmal den Satz, die letzten Worte aus Ihrer Autobiografie. Ich möchte um nichts in der Welt anders sein, als ich bin. Man kann jetzt, glaube ich, ein bisschen besser ermessen, Frau Hügel-Marschall, was das für ein Weg war, um zu diesem Satz zu kommen. Das heißt ja vielleicht doch auch, denke ich, dass Sie auch anderen Menschen, ja, weiß nicht, ob man jetzt vergeben das richtige Wort ist, aber auch, sagen wir mal, Ihren Frieden damit gemacht haben müssen. Sie haben gerade so anrührend von Ihrem Vater erzählt. Haben Sie ihm denn nie übel genommen, dass er Sie und, also er ist ja in die USA zurückbeordert worden, da wusste er, dass Ihre Mutter schwanger ist.
Ja, aber Schwangerschaft heißt ja nicht, dass man das Kind auch kriegt. Dann muss man auch sehen, dass, wann mein Vater ist, glaube ich, 17 geboren. Damals war das so, dass ja vielen Schwarzen auch Schulbesuch verwehrt war. Das heißt also, er hätte mir ja schreiben müssen und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er sich das getraut hätte, vielleicht mit dem wenigen, wozu er eigentlich in der Lage war. Und ich war ihm nie böse, nein. Er konnte es ja auch wirklich nicht wissen. Und es ist ja nun nicht so, als hätte er nichts versucht. Er hat ja damals irgendeinem Kameraden auch die Adresse von ihm gegeben, sodass meine Mutter die Möglichkeit hatte, ihn auch zu finden. Die hatten wir letztendlich auch, die Adresse. Und konnten ihn trotzdem nicht finden. Ist ja, wie bekannt ist, in den USA nicht so einfach. Leute ziehen ja auch um, es nicht wie bei uns.
Keine Meldepflicht.
Ne? Keine Meldepflicht. Von daher war das gar nicht so einfach. Also es ist nicht so, dass mein Vater nun sich gedacht hat, nee, von da will ich jetzt gar nichts mehr wissen. Also von daher hatte ich nie irgendwelche negativen Gefühle meinem Vater gegenüber. Nee.
Und Ihre Mutter? Also sie kam mit 7 ins Heim, Ihre kleine Schwester? 2 Jahre jünger, weiß, durfte zu Hause bleiben.
Ja, also es ist nach wie vor ein Problem. Meine Mutter ist mittlerweile, wird 92 und ich denke, es war ganz furchtbar für sie. Und es gibt auch immer wieder Wellen, wo ich auch merke, wo es ihr psychisch auch nicht so gut geht. Aber meine Schwester, die ja noch in der Nähe lebt, ich bin ja hier in Berlin, baut sie dann auch wieder ein Stück weit auf. Es war für meine Mutter auch nicht einfach und die konnte sich dem auch kaum erwehren. Also da gibt es viele Geschichten, wo man einfach sagen kann, dass meine Mutter letztendlich bis heute drunter gelitten hat. Letztendlich aber auch nicht so genau wusste, was ist mit mir im Heim passiert. Und ich habe sie auch nie erzählt. Wenn man als Kind denkt, man richtet sich in dieser Welt ein und so, wie die anderen mich behandeln, das habe ich auch verdient. Da werde ich natürlich meiner Mutter nicht sagen, ich habe gestern Prügel gekriegt, weil das und das. Also meine Mutter hat das letztendlich gar nicht gewusst und ist erst, als sie das Buch gelesen hat, war sie nochmal sehr, sehr erschüttert und ist sehr eingebrochen, weil das ist natürlich nicht das, was sie gewollt hat. Welche Mutter will das Schlechteste für ihr Kind? Nicht, man hat ja immer gesagt, das ist das Beste, was sie für ihr Kind tun können und dann nachher zu erfahren, es war gar nicht das Beste. Das war auch es hat meine Mutter auch viel an Kraft und Nerven auch gekostet.
Und Sie, haben Sie ihr jemals übel genommen, dass sie sie hat gehen lassen? Ich meine, heute wissen Sie, sie hatte keine Wahl, aber das wussten Sie ja nicht immer.
Ich habe natürlich immer unter Heimweh gelitten und eigentlich schwierig. Also das Einzige, wo wir uns mal ein bisschen gekäbbelt haben, war mit den Haaren. Ich habe ja damals immer versucht, meine Haare glatt zu machen. Also wenn ich schon meine Hautfarbe nicht wegkriegen kann, dann mache ich halt was mit den Haaren. Und dann irgendwann habe ich das aufgegeben, weil ich dachte, nein, jetzt reicht's aber. Und dann sagt meine Mutter, also das andere hat mir aber viel besser gefallen. Und ich glaube, den Satz, den ich damals losgelassen habe, war, du hast mich mit den Haaren geboren, also musst du es auch akzeptieren. Das waren die einzigen Auseinandersetzungen, die wir eigentlich geführt haben. Und mittlerweile ist meine Mutter absolut stolz auf mich und wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
Sie haben ja aus dem Buch auch mal eine Lesung gemacht in Ihrem Heimatort.
Ja.
Wie war denn das?
Naja, das war natürlich ein Mordserlebnis. Ich galt ja in meinem Heimatort, also die Zuschreibung, die man da machte, naja, wer aus der Gosse kommt, der wieder in die Gosse. Und meine Mutter wurde ja auch als Negerhure bezeichnet und der Kirche ausgeschlossen. Also ja, einiges mitgemacht. Ja.
Aus der Kirche ausgeschlossen?
Ja, ja, wollten sie ausschließen, konnten es aber nicht so einfach. Also sie ist unheimlich diskriminiert worden und letztendlich auch alleine gelassen worden. Naja, und dann komme ich und schreibe ein Buch. Ausgerechnet ich aus dieser kleinen Stadt, der man nun alles Schlechte nachgesagt hat. Die sitzt dann eines Tages da, der Saal war voll und liest aus ihrem eigenen Buch. Das war natürlich für meine Mutter ganz toll.
Die war dabei?
Ja. Nicht? Also die ist ja vorher immer in die Buchhandlung oder wollte immer die Bücher von mir haben. Und ich habe gesagt, nein, geh mal in die Buchhandlung und dann bestell das Buch. Ne? Und dann hat sich endlich getraut zu sagen, ich wollte das Buch kaufen, das hat meine Tochter geschrieben. Also es hat ihr sehr, sehr gut getan, einfach zu sehen, was aus mir geworden ist. Mittlerweile stolz, bin die Einzige in der Familie von meiner Mutterseite, die überhaupt studiert hat. Und das ausgerechnet ich, ja, sagen wir mal, zu mehr gebracht hat als viele anderen. Das hat meine Mutter sehr stolz gemacht.
Und der Saal war voll, immerhin. Die Leute sind gekommen.
Ja, ganz, ganz viel. Er war wirklich ausverkauft.
Und hat man sie freundlich dann aufgenommen?
Ja, es blieb ihnen auch, glaube ich, nichts anderes übrig. Dann plötzlich waren sie alle stolz, gell? Erst wollten sie einen nicht haben, aber wenn dann so eine mal ein Buch geschrieben hat, obwohl ich jetzt selber gar nicht so stolz drauf bin, dann wurde man plötzlich auch aufgewertet. Also ich habe die Lesung eigentlich ausschließlich für meine Familie, meine Mutter gemacht, also nicht für die Leute dort in der Stadt.
Sie haben gerade gesagt, dass Ihre Mutter auch sehr darunter leiden musste, dass sie sie zur Welt gebracht hat, dass sie diskriminiert worden ist, beschimpft worden ist. Wie ist es denn Ihrer Schwester ergangen?
Der ist es auch nicht besser gegangen. Das war ganz interessant, dass wir es sehr, sehr viel später dann beide auch mal drüber gesprochen haben, dass letztendlich sie auch gelitten hat. Dass sie war schließlich auch die Tochter, und ich benutze es ganz bewusst, auch die Tochter einer Negerhure sozusagen. Das ging bis hin zur Heirat, ja, dass also es nicht gern gesehen war, dass ich nun auch zur Hochzeit komme.
Also zu der Hochzeit ihrer Schwester.
Zu meiner Schwester, mhm, ja. Mhm. Und meine Schwester sagt, entweder mit meiner Schwester oder gar keine Hochzeit. Also sie hat schon auch als Kind drunter gelitten. Dann hat sie auch gespürt, dass meine Mutter ihr nicht so wirklich die Liebe entgegenbringen konnte, weil sie sie mir auch nicht geben konnte. Also hat immer gesagt, was willst denn du jetzt schon wieder hier im Bett? Ne, wie Kinder das ja mal machen, die gerne mal ins Ehebett schlüpfen. Und also das war gut, dass wir miteinander reden konnten, dass sie gesagt hat, ja, ich habe einfach gespürt, ja, dass unsere Mutter eben mir nicht die Liebe geben konnte, weil sie sie dir auch nicht geben konnte. Ne? Also gab es halt diese Art auch von Distanz. Ist heute anders, aber trotzdem so. Aber meine Schwester und ich, wir haben heute ein super Verhältnis.
Aber das muss ja auch sehr interessant für Sie gewesen sein. Wahrscheinlich haben Sie sie doch vorher immer eher beneidet und gedacht, das ja. ist jetzt die hat's gut, die ist zu Hause.
Ja, also als Kind macht man das ja nicht so bewusst, nicht? Und also wenn man sich das alles so vor Augen halten würde, dann könnte man, glaube ich, nicht überleben. Also wenn ich so da immer drunter gelitten hätte, ach, die darf zu Hause sein. Man wusste, aha, das ist jetzt so, ich bin da im Heim und man versucht es auch zu verdrängen. Nennen wir es mal so, dass man das halt auch verdrängt. Und ich war irgendwie komischerweise nie neidisch auf meine Schwester. Nie.
Es gibt eine Passage in Ihrem Buch, da geht es auch um diese schreckliche Zeit im Heim. Und also Sie als Jugendliche, da heißt es, irgendwann erkenne ich, alle Weißen sind rassistisch. Mhm. Das hat mir zu denken gegeben.
Ja, es war auch für mich so. Also zumindest so, wie ich aufgewachsen bin, war es für mich so, dass ich diese Erfahrung einfach gemacht habe, dass ich sage, ja, Weiße sind rassistisch, solange wie sie sich nicht selbst mit dem Rassismus, der hier herrscht, auch selber auseinandersetzen. Ja, und ja, ob sich das nun heute verändert hat, weiß nicht. Ich weiß, dass es, dass es sich sehr wohl in dieser Gesellschaft verändert hat. Eben auch, dass wir doch mittlerweile auch eine multikulturelle Gesellschaft sind. Es gibt heute sehr viele weiße Deutsche, die sich auch gegen Rassismus einsetzen und dafür auch kämpfen. Das hat es zu meiner Zeit eben nicht gegeben, auch nicht damals in der Frauenbewegung. Da war ihnen Rassismus völlig egal. Das hat sich natürlich schon verändert. Aber für mich war es einfach so, wie ich aufgewachsen bin, dass ich einfach im Rückblick damals auch erkennen musste, dass für mich Weiße eben rassistisch sind und solange sie sich nicht wirklich auseinandersetzen. Und das tun halt nicht alle.
Ika Hügel-Marschall im Deutschlandfunk Kultur. Das war eine Wiederholung aus dem Jahr 2017. Ihre Autobiografie heißt Daheim unterwegs und ist im Unrast Verlag erschienen.